Liebe Geschwister, ich wünsche euch einen gesegneten Tag. Ich danke dafür, dass ich euch heute ein wenig von meinen Gedanken weitergeben darf, wie sie mir also sich aufschließen, wenn ich in der Schrift lese. Was mir ganz besonders wichtig geworden ist in der letzten Zeit, ist diese totale Unruhe, die auch in der Welt, die zwar in der Welt ist, aber auch ganz besonders auch unter uns Christen. Das Ziel unseres Glaubens soll es doch sein, dass wir Frieden haben. Frieden. Wir brauchen eine Ruhe, eine Gewissheit, eine Geborgenheit, die wir eigentlich nur dann bekommen, wenn wir bereit sind, uns Gott in seinem ganzen Gehorsam unterzuordnen. Und Gott hat uns so ganz viele Anweisungen gegeben, die wir einfach beherzigen dürfen für unser Glaubensleben. Viele dieser Verheißungen, die wir bekommen haben, sind so etwas wie Orientierungspunkte in unserem Leben. Gottes Wort enthält ja unheimlich viele Verheißungen. Manche davon sind bedingungslos, also gelten allen Menschen. Andere sind an bestimmte Voraussetzungen geknüpft. Wenn ihr dieses tut, werde ich jenes tun. Ich denke besonders hier an Malachi 3, Vers 10, wo Gott gesagt hat, in Vers 8 schon, ist es recht, dass ein Mensch Gott betrügt? Wie betrügt? Ihr aber sprecht, womit betrügen wir dich? Mit dem Zehnten und der Opfergabe. Darum seid ihr auch verflucht, denn ihr betrügt mich alle sanft. Bringt aber den Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus ein. Prüfe mich hiermit, spricht der Herr, ob ich euch dann nicht des Himmels Fenster auftun werden und Segen herabschütten die Fülle. Also sie ist mit einer Forderung verbunden. Wenn wir bereit sind, Gott gehorsam zu sein, dann wird Segen fließen. Versteckte Sünde blockiert immer den Segen in unserem Leben. Es gibt unheimlich viele verschiedene Verheißungen. Jede bringt einen anderen Teil von Gottes Charakter zum Ausdruck. Zum Beispiel seine Großzügigkeit und Treue, sowie seinen Wunsch, uns Gutes zu tun und darüber nachzudenken und über Nacht zu sinnen. Das ist unsere Aufgabe. Paulus hat einmal gesagt, Tag und Nacht sinne ich über dein Wort nach. Denke ich über dein Wort nach. Wir müssen begreifen lernen, das, was Gott uns verheißt, das kann er auch tun. Römer 4, Vers 21 und 20. Verheißungen stehen meistens im Gegensatz zu unseren Entschuldigungen. Wir haben immer eine Entschuldigung für das, was wir gerade nicht tun. Aber wir müssen begreifen lernen, dass die Verheißungen dazu da sind, uns Frieden zu geben, uns eine Ruhe zu schenken, eine Gewissheit der Geborgenheit zu schenken, dass wir immer wieder wissen, wir sind geborgen in der Hand Gottes und nichts und niemand kann uns aus seiner Hand reißen. Jedes Wort der Verheißung, das Gott uns geschenkt hat, hilft uns dabei, dass unser Glaube gestärkt wird, dass unser Vertrauen immer stärker wird und dass wir immer mehr begreifen und lernen dürfen, das, was Gott gesagt hat, das trifft auch ein. Wir können uns auf ganz verschiedene Art und Weise mit dem Charakter Gottes und dem, was uns verheißen hat, auseinandersetzen. Verheißungen müssen immer aktiviert werden durch Gebet. Verheißung und Gebet, die sind ganz eng miteinander verknüpft. Wenn ich eine Verheißung habe, zum Beispiel über mein Leben, fürchte dich nicht, ich bin mit dir, ich bin der Herr, dein Gott, dann bete ich als Antwort darauf, Herr, ich danke dir, dass du mein Gott bist, dass du meine Hilfe bist, dass du mir beistehst. Und dann begreifen wir, wenn wir im Gebet dafür vor Gott zurückgeben, dann pflanzt es sich ganz tief in unsere Herzen ein. Ganz wichtig ist auch, dass wir drüber nachsinnen, drüber nachdenken. Wir haben früher mal gelernt, das heißt meditieren, aber das darf man ja heute nicht mehr sagen. Meditieren, also nachsinnen, bedeutet, sich gründlich mit einem Text zu beschäftigen und ihn tief auf sich wirken zu lassen. Wir müssen lernen, dass wir das auch laut aussprechen mitunter, was Gott uns verheißen hat. Wenn der Glaube aus dem Hören kommt, dann gewinnt unser Glaube an Kraft, wenn wir Gottes Verheißungen laut aussprechen. Vater, du hast gesagt, dass du bei mir bist, alle Tage bis an der Weltende. Also nicht nur im Kopf, sondern es muss ins Herz hinein. Und wenn wir über die Verheißungen, die Gott uns geschenkt hat, drüber nachsinnen und sie im Gebet wieder zurückgeben, dann fließen sie vom Kopf in unser Herz hinein und dann bestimmen sie unser Leben. Denn das Herz ist ja die Kommandozentrale für unser Leben. Auf Verheißung also immer mit Gebet antworten. Wichtig ist auch, dass wir uns das mal aufschreiben, Verheißungen, die Gott uns gegeben hat, sie helfen uns beim Einprägen. Zum Beispiel, indem wir die Verheißung Gottes an einem Platz notieren, an dem wir ihnen immer wieder begegnen. Am Schreibtisch, am Kühlschrank, ganz egal, wo du dich am meisten aufhältst, lass dort doch einfach ein Wort Gottes stehen, das dich ermuntert und kräftigt für diesen Tag. Und Gott ist ein Gott, der aktiv handelt. Er bewahrt und er schützt. Viele seiner Verheißungen beschäftigen sich mit diesem Thema. Wenn wir etwas brauchen für unser Leben, dann ist es Schutz. Die Welt ist unordentlich geworden und wird immer unordentlicher. Das Böse nimmt immer mehr Überhand und die Übergriffe auf einzelne Personen werden auch immer stärker. Wenn wir begreifen, dass Gott eine Verheißung hat über den Schutz für uns, dann möchte ich sie euch einmal vorlesen. Gott hat eine Verheißung über einen Schutz überall. Da heißt es 1. Mose 28, 15, ich stehe dir bei und behüte dich, wo du auch hingehst. Und unser mögliches Gebet könnte sein, danke Herr, dass ich an jedem Ort mit deinem Schutz rechnen kann. Du bist bei mir. Und jetzt heißt es, sich das auch bewusst zu machen, es einzupflanzen ins Herz, dass überall, wo du hingehst, Gott mit dir ist. Ein anderes ist, wenn du unterwegs bist, wenn du auf Geschäft bist, dann heißt es, er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten werden auf allen deinen Wegen. Psalm 91, 11. Und auch hier wieder das Bewusstmachen durch Gebet. Auch unterwegs kann ich mit deinem Schutz rechnen. Das tut mir gut. Und dann wird es im Herzen verankert. Wie heißt es bei Verheißungen über Hilfe? Oft sind wir ja in ausweglosen Situationen da, wo wir Gottes Eingreifen brauchen für unser Leben. Und die Bibel ist voll von Berichten über Gottes Eingreifen in schwierigen, ja ausweglosen Situationen. In den unterschiedlichsten Lebenslagen hilft Gott gerne. Hab keine Angst, heißt es bei Jesaja 41, ich helfe dir. Hab keine Angst, ich helfe dir. So will Gott uns diese Grundanlage unseres Herzens wegnehmen, dass wir Angst haben in dieser Welt. Jesus hat es ja gewusst. Er hat uns ja gesagt, in der Welt habt ihr Angst, aber der einzige Trost ist, ich habe doch diese Welt überwunden und mit mir überwindet ihr auch die Angst. Wie ist es denn, wenn wir Verheißungen haben über Mobbing? Ich habe noch nie versucht, dass mal Mobbing irgendwo in der Bibel steht. Es ist mir kaum aufgefallen. Aber es steht im Psalm 57, Vers 4 etwas über Mobbing. Er wird mir Hilfe schicken und mich retten vor denen, die mir nachstellen und mich gehässig verleumden. Ja, Gott wird zu mir halten. Er ist treu. Und dann darfst du darauf antworten im Gebet. Herr, wenn Menschen sich von mir abwenden und mich angreifen, stehst du mir bei. Danke. Wie sieht das aus, wenn wir Hilfe brauchen? Bei Versagen. Wir fallen immer wieder auf die Nase. Immer wieder tun wir Dinge und handeln so, dass sie Gott nicht gefallen. Aber Gott hat auch hier eine Hilfe und eine Verheißung, wenn wir hinfallen. Da heißt es einmal, wenn der Gerechte einmal fällt, dann bleibt er nicht am Boden liegen, denn der Herr hilft ihm wieder auf. Psalm 37, Vers 24. Es ist schön zu wissen, dass du mir hilfst, weiterzugehen, wenn ich versagt habe. Danke, Herr. Das könnte unser Gebet sein darauf. Wie sieht es mit Krankheiten aus? Wenn er auf dem Krankenbett liegt, steht der Herr ihm zur Seite und hilft ihm wieder auf. Psalm 41, Vers 4. Und hier heißt es, hilft ihm wieder auf. Und hier müssen wir nicht sagen, er heilt jedes Mal. Es geht einfach darum, mir Mut zu machen, mich zu wissen, auch in Krankheiten geborgen zu sein in seiner Hand. Und unser mögliches Gebet heißt, Herr, ich danke dir dafür, dass du bei mir bist. Das liegt mir ganz besonders am Herzen, da wo ich jetzt krank bin. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, wir brauchen diesen Hilfen immer wieder für unser Leben. Wir brauchen feste Anker. Und darum ist es nichts notwendiger, als wie dass wir in Gottes Wort zu Hause sind. Das Wort ist unser Leben, hat Mose geschrieben im 5. Kapitel. Das ist euer Leben. Wir müssen im Wort zu Hause sein, denn das Wort ist das, was uns durch diese Situation, denen wir jetzt ausgesetzt sind, hier in dieser Welt, mit denen wir sie überwinden können. Wie sieht es denn aus in Extremsituationen, wenn wir leiden, Angst, Verfolgung, Hunger, Armut, Gefahr, gewaltsamer Tod? Wir werden über alle Schwierigkeiten triumphieren, steht in Römer 8. Weil Christus uns so sehr geliebt hat. Und deshalb ist es für mich wieder ganz, ganz wichtig geworden, mir dessen ist mal einfach bewusst zu werden. Die Liebe Gottes hört niemals auf. Liebe Gottes wendet sich nie ab von mir. Die Liebe Gottes steht mir immer bei. Sie stärkt und kräftigt mich in allen Zeiten, die mir, wenn ich bereit bin, mich ihm hinzugeben mit allen Dingen. Wie können wir darüber beten? Wie können wir es festmachen in unserem Herzen? Indem wir beten, der Herr ist mein Licht. Er rettet mich. Vor wem sollte ich mich noch fürchten? Bei ihm bin ich geborgen wie in einer Burg. Vor wem sollte ich noch zittern und zagen? Psalm 27, Vers 1. Und dann darauf antworten, damit es tief ins Herz hineingeht, mit unserem Gebet, danke, dass du meine Seele vor Angst und Terror schützt. Ich muss nichts fürchten, denn du bist bei mir. Wichtig ist es, dass wir uns diese Dinge immer wieder bewusst machen, ins Gedächtnis rufen. Wie sieht es bei Trost aus? In wie vielen Situationen unseres Lebens brauchen wir Trost? Bei Not, bei Elend, bei Angst, bei Sorgen, bei Krankheiten, wenn wir um Menschen trauern. Da heißt es Jesaja 66, Vers 13, wie einen seine Mutter tröstet, so will ich euch trösten. Du bist der Tröster, der meine Not kennt und mir innerlich begegnen will. Wie schön ist es, dich zu kennen. Das könnte unser Gebet sein. Liebe Schwestern und Brüder, noch einmal, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir diese Verheißung auch immer wieder aussprechen, damit sie tief hineingepflanzt werden in unser Herz. Dass wir sie nicht oberflächlich nur lesen und sagen, ja, ja, ist ja so, sondern sie muss ein Teil unseres Lebens werden. Stückwerke unseres Lebens. Wir müssen uns deshalb auch immer fragen, ist das Wort Gottes für mich wirklich Gottes Reden zu mir? Und wenn ich dieses lese, was ich in der Schrift finde, dann ist es wie ein Spiegel, das vor mir steht. Und ich habe immer wieder darauf zu antworten. Genauso, wenn Gott mir Sünden aufzeigt, dann habe ich darauf zu antworten, um meine Sünden zu bekennen, weil er mir meine Sünden vergeben will. Viele Menschen sind heute, brauchen Hilfe bei innerer Heilung, die zerbrochenen Herzen sind, die traumatische Beschwerden haben. Sie brauchen ein Wort von Gott hineingesprochen in ihre Lebenssituation. Psalm 147, Vers 3 zum Beispiel. Er heilt die zerbrochenen Herzen sind und verbindet ihre Wunden. Und unser Gebet könnte sein, Herr, danke, dass ich mit meinen inneren Wunden zu dir kommen kann. Schenke mir Heilung für das, was mich verletzt hat. Und die ganze Bibel ist natürlich voll von all diesen Verheißungen, die Gott uns gegeben hat. Ich möchte euch einfach noch mal einige vorlesen, wie sie mir jetzt so wichtig geworden sind, vor allen Dingen in den letzten Monaten der Unsicherheit, der Pandemie, wo so viele Ohrenbläser aufgetreten sind, wo man uns wegbringen wollte vom Wort Gottes, wo wir das Wort Gottes nicht mehr für wahr erachten sollten, sondern uns einfach auf die Umstände der Welt einlassen sollten. Deshalb umso mehr habe ich mich auch in dieser Pandemie hineingegeben in das Wort, weil ich brauche Sicherheit und Sicherheit nur durch das Wort, nicht durch menschliche Versprechungen und Zusagen. 5. Mose 28, Vers 2. Ich bin überschüttet mit Segen. Weißt du das, wie grandios das ist, wenn du das weißt für dein Leben? Und wenn es Jeremia 31, 3 heißt, ich bin mit ewiger Liebe geliebt. Jeremia 31,3 heißt, ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich aus lauter Güte zu mir gezogen. Wie grandios ist das? Wie groß wird unser Gott und wie heilig steht er uns auf einmal vor Augen? Und wie groß wird auch die Ehrfurcht? Und ich hoffe, dass wir die Ehrfurcht vor Gott nicht verloren haben, indem wir uns vielleicht viel zu sehr mit den Alltagsdingen beschäftigen. Manche Menschen fühlen sich schwach. Sie haben kaum Selbstwertgefühl. Wenn ich in Joel 4, Vers 10 heißt es, da steht, ich bin ein Held. Joel 4, 10 heißt, der Schwache spreche, ich bin stark. Warum? Weil Christus in mir lebt. Deshalb muss ich mich nicht schwach fühlen. Ich habe ewiges Leben, heißt es, Johannes 6, Vers 47. Wer glaubt, der hat das ewige Leben. Das ist das Ziel unseres gesamten Lebens. Das Ziel ist die Seligkeit der Seele, also durch das Wort Gottes geprägte Segen hinein in mein Leben. Und dieses Leben trägt mich durch bis in die Ewigkeit. Kennen wir Johannes 10, Vers 27. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Ist das bei dir auch so, dass du in der Schrift zu Hause bist, dass du seine Stimme hörst wie ein Schaf und dass du ihm gehorchst ohne Aber? Oder vielleicht ist es doch anders? Nein, das Wort Gottes hat eine klare Ansage für uns und wir haben niemals daran zu zweifeln, dass es klare einheitliches Reden von Gott ist. Johannes 14, Vers 12. Wer an mich glaubt, der wird die Werke tun, die ich auch tue, und er wird noch größere Werke tun, steht hier. Merkst du auf einmal, wie du eingebunden bist? Eingebunden bist in das große Werk Gottes für diese Welt? Dass du gebraucht wirst? Dass Gott dich gebrauchen wird und gebrauchen will, um sein Reich zu vollenden, dass du ein Teil des Dienstes bist für Gott hier in dieser Welt und dass du damit ganz besonders geadelt bist. Johannes 14, Vers 13 heißt es, und was ihr bittet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Ich werde also empfangen, um was ich bitte. Welch eine grandiose Verheißung steht hier. Ich darf beten, ich darf meine Hände falten, ich darf meine Herzensangelegenheit vor den Thron Gottes bringen. Und es wird wie ein sanftes Räucherwerk vor den Thron Gottes sein. Und Gott wird immer auf meine Gebete antworten. Vielleicht nicht immer so, wie ich es mir vorstelle, aber immer so, dass es Segen bringt für mich. Dann heißt es weiter, ich bin frei von der Verdammnis, weil ich in Jesus Christus bin. Wie viele Menschen zeigen auf uns, du lebst nicht so, wie ein Christ leben soll, du bist nicht so angezogen, wie ein Christ angezogen sein soll, du gehst immer dahin, wo ein Christ nicht hingehen soll. Römer 8, Vers 1. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind. Auch wenn wir Irrwege gehen in unserem Leben, ist der Herr immer bei uns, er korrigiert uns, er bringt uns wieder mit sanftmütigem Geist zurück. Aber auch wenn wir dickköpfig sind, brauchen wir mal leichte Schläge auf den Hinterkopf, damit wir wieder in die Richtung hineinkommen. Es ist ganz wichtig, liebe Schwestern und Brüder, dass wir den Willen Gottes tun. Wir beten doch auch im Vater unser immer wieder, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Sollte es nicht deshalb auch für uns so sein, dass der Wille Gottes, dass wir es zulassen, dass der Wille Gottes in unserem Leben geschieht. Viele Dinge, die Gott mir gesagt hat, gefallen mir nicht. Aber ich habe im Nachhinein immer gemerkt, dass er recht hatte, dass ich mit meinem Hochmut, meinem Stolz, mit meiner Überheblichkeit ihm im Weg gestanden habe. Und ich selber musste begreifen lernen, dass ich mich unter den Willen Gottes unterzuordnen habe. Wisst ihr, es heißt ja, dass wir mutig sein sollen, dass wir stark sein sollen. Nicht? Mutig zu sein heißt, ich ordne mich, ich habe den Mut, mich unter die Ordnung Gottes unterzuordnen und nicht mehr meinen eigenen Hochmut zu leben. Immer wieder weiß ich, ist es auch nicht nur zeitlich, dass Gott mir hilft, jetzt mal für diesen Moment. Das heißt im 1. Korinther 1, Vers 8, Jesus wird euch festhalten bis ans Ende, damit ihr untadelig seid am Tag unseres Herrn Jesus. 1. Korinther 1, 8. Er hält mich fest bis ans Ende meines Lebens. Und er wird mein Leben so gestalten, dass ich vor Gott bestehen kann. Und deshalb muss ich mich loslösen von dem Geist der Welt. Ich muss nicht mehr diesen Predigten der Welt zuhören, diesen Ordnungen der Welt zuhören. 1. Korinther 2, 12. Ich habe nicht den Geist der Welt, sondern Gottes Geist. Und dadurch erkenne ich die Dinge, die mir von Gott geschenkt sind. Wie notwendig ist es in dieser Zeit, nicht mehr auf diese Ohrenbläser zu hören. Nicht mehr darauf zu hören, ja, das braucht ihr nicht und das doch nicht und ihr seid sowieso von gestern, sondern ordnen wir uns dem Willen Gottes unter. Das ist der einzige Segen, den wir gebrauchen können für unser Leben. Wisst ihr, in 1. Korinther 2,16 heißt es aber, ich habe Christi Sinn durch den Heiligen Geist. Dadurch werde ich in den Willen des Vaters und in den Willen des Sohnes gebracht. Und außerdem, 1. Korinther 6, 19, wisst ihr nicht, dass ihr ein Tempel seid und nicht euch selbst gehört? Wie notwendig ist das zu wissen, wie wunderbar und herrlich Gott mich geschaffen hat, wie wunderbar und herrlich ich bin, wie grandios Gott mich gebrauchen will, dass er mich sogar als einen Tempel bezeichnet, weil Jesus in mir lebt, weil ich vom Heiligen Geist geführt bin. Und viele Menschen begreifen es einfach noch gar nicht, dass sie gar nicht so negativ sind, wie die Welt sie sieht, sondern sie sind geliebt und wunderbar dargestellt von dir. Wir können beten, Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar gemacht hast. Ich erkenne, Herr, dass deine Werke wunderbar sind. Und so brauche ich mich selber nicht mehr zu verdammen. Wenn wir ein Tempel des Heiligen Geistes sind, dann haben wir natürlich eine große Verantwortung in dieser Welt. Wir haben die Verantwortung, uns so zu benehmen, so zu leben, wie Gott es vorgesehen hat. Und einfach nicht nur in der Bibelstunde oder im Gottesdienst, sondern im Alltag. Wie begegne ich anderen Menschen? Wie lebe ich in meiner Familie? Wie gehe ich mit meinem Ehepartner um? Wie gehe ich mit meinen Kindern um? Lebe ich ihnen die Liebe Gottes und den Glauben vor? Kann man an mir sehen, dass ich Christi Kind bin? Wisst ihr, dieses Ich Bin, was Gott uns geschenkt hat, er uns unsere Identität gegeben hat, indem er gesagt hat, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Diese Identität macht uns ganz stark. Deshalb dürfen wir uns nicht mehr mit der Welt vergleichen. Ich möchte das bitte nochmal sagen. Lasst euch nichts in die Ohren reden, sondern gehorcht dem Wort Gottes, auch wenn es euch mitunter mal nicht gefällt. Und wir wissen ja, dass Gott schon einen langen Blick über uns gehabt hat. Dass er schon von Anfang an her gewusst hat, dass wir schon auserwählt worden sind vor Grundlegung der Welt. Dass wir heilig und tadellos vor ihm sind, nach Epheser 1, Vers 4. Und deshalb müssen wir uns auch nicht mehr verdonnern, wenn wir einfach mal sagen, ja, ich habe mich wieder vorbei benommen, bin wieder auf die Nase geflogen, bin vielleicht nicht so, wie Gott mich haben möchte. Und dann dürfen wir immer wieder sagen, ich bin Gottes Werk in Christus geschaffen, zu guten Werken. Grandios wird es sein, liebe Schwestern und Brüder, wenn wir diese Worte der Verheißung immer mal wieder suchen für unser Leben. Wenn wir einfach mal hineinschauen, mit welch einem Wort sind wir eigentlich ausgesandt worden. Wie heißt das Wort noch, in dem ich getauft worden bin? Wie hieß das Bibelwort, als ich mich bekehrt habe? Und schaut doch einfach mal dran, ob die Verheißungen nicht wahr geworden sind in eurem Leben. Ich denke so oft daran, an das Wort, das wir in unserer Ehe bekommen haben, meine Frau und ich, als wir geheiratet haben, aus dem Philipperbrief. Da heißt es, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist, dem vorgesteckten Ziel der himmlischen Berufung in Jesus Christus. Und heute, nach fast 60 Jahren Ehe, können wir sagen, Gott hat es wahr gemacht. Er hat zu seinem Wort, das er uns gegeben hat, gestanden. Er hat uns so geformt und gebraucht, dass die Erfüllung vor unseren Augen ganz klar da ist. Verheißungen, die wir in unserem Leben haben, das sind die Grundlage unseres Glaubens. Wir wissen, liebe Schwestern und Brüder, dass wir immer mehr durcheinander gebracht werden sollen in dieser Welt. Weil die Welt, der Welt du dir einfach nicht mehr trauen kannst. Niemand da. Wir sehen es jetzt gerade wieder, wo diese großen Parteien sich untereinander streiten und wer wohl dran ist und wer besser ist und wer klüger ist. Aber nicht immer, wer am lautesten schreit, hat auch recht. Im Stille sein und hoffen, werdet ihr stark sein, heißt es. Und auch das ist mir so ganz bewusst geworden. Je mehr ich heute ins Gebet gehe, je mehr Zeit ich mit Gott verbringe, je mehr Zeit ich beim Bibellesen verbringe, je mehr Zeit ich für mich selber Bibel lese und für mich selber im Kräftigen bin, merke ich, dass es ein Kampf ist. Und dass der innere Mensch das immer gar nicht so will. Aber ich habe mich dafür entschieden, so wie es Josua getan hat in seiner Abschiedsrede. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Mit aller Konsequenz. Gott gehorsam sein, von ihm gesegnet sein, seine Liebe sichtbar werden lassen in meinem Leben, ein Vorbild sein für andere, dass wenn sie auf uns schauen, sehen, was hat der, was ich nicht habe. Und wenn wir denn offen sind und bereit, über unser Leben zu sprechen. Unser Glaubensleben wird geformt durch diese Verheißung. Und je mehr wir in der Schrift sind, je mehr Verheißungen entdecken wir für unser Leben, die unserem Glauben gut tun. Und dann werden wir gestärkt durch den Alltag gehen. Ich hoffe, ich konnte euch heute mit meinen Worten ein wenig Mut machen, in die Schrift zu gehen, zurückzukehren zum Wort Gottes, dass wir uns nicht durcheinander bringen lassen durch unterschiedliche Prediger oder Predigtformen, sondern dass wir ganz klar an dem geschriebenen Wort festhalten. Denn das Wort Gottes ist wirklich unser Leben. Und Orientierung, wie nie brauchen wir in einer orientierungslosen Zeit. Ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag und eine gesegnete Woche. Liebe Grüße, euer Peter Müller.